Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich arbeite im Medizinressort und mir gegenüber steht heute mein Kollege Marco Musek. Er ist ebenfalls Mitarbeiter im Medizinressort. Hallo Marco.
Hallo Andrea.
Marco, heute haben wir ja einen ganz großen, bunten Blumenstrauß voll von unbekannten medizinischen Syndromen mitgebracht, ja, über die wir gerne sprechen möchten. Genauer gesagt geht es ja um 3 Syndrome, die irgendwie was mit der Erkennung von Gesichtern zu tun haben, aber auch mit der Verwechslung von Gesichtern und vor allen Dingen auch mit der Verwechslung von Personen. Wir wollen uns da jetzt so ein bisschen Schritt für Schritt durcharbeiten.
Richtig, starten wollen wir ja mit dem Phänomen der Prosopagnosie. Andrea, was bedeutet denn genau Prosopagnosie?
Genau, also die Prosopagnosie, das Wort teilt sich in 2 einzelne Wörter, Prosop und Agnosie. Prosop kommt hier vom altgriechischen Wort für Gesicht, und zwar das Prosopon. Und Agnosie bedeutet so viel wie nicht erkennen. Also zusammengesetzt ist die Prosopagnosie sozusagen das Nicht-Erkennen-Können von Gesichtern beziehungsweise das Nicht-Wiedererkennen-Können von Gesichtern.
Also eine Gesichtsblindheit quasi.
Ja, dieser Begriff Gesichtsblindheit kommt gerade, wenn man nach der Prosopagnosie googelt, relativ häufig vor und der wird auch häufig synonym verwendet. Allerdings ist es ein bisschen irreführend, weil die Personen ja trotzdem Gesichter sehen können. Es ist ja nicht so, dass sie jemanden ins Gesicht schauen und da irgendwie so eine Nebelschwarte oder so vor dem Gesicht liegt. Daher ist es keine typische Blindheit, wie jetzt das Wort Gesichtsblindheit ja irgendwie vermitteln würde. Die Personen, die von Prosopagnosie betroffen sind, können tatsächlich auch so Sachen wie Mimik und Emotionen aus den Gesichtern ihrer Gegenüber herauslesen. Sie erkennen also, das ist ein Gesicht, aber sie können halt die Gesichter nicht merken und folglich das Gesicht von einem Freund oder Bekannten oder von Familienangehörigen nicht wiedererkennen. Und wie man sich gut vorstellen kann, ist das natürlich besonders ausgeprägt in den Momenten, wo man nicht mit der Person rechnet. Also wenn man beispielsweise seinen Arbeitskollegen auf der Straße trifft, ganz abseits vom Arbeitsort, dann haben Personen mit Prosopagnosie das Problem, diese Person überhaupt wiederzuerkennen, weil sie die ja niemals hier auf der Straße erwarten würden.
Also visuell ist alles in Ordnung, aber dann beim Erkennen liegt das Problem.
Genau so ist es.
Okay, wie kommt es dazu?
Hier muss man unterscheiden, dass es die erworbene und die angeborene Prosopagnosie gibt. Bei der erworbenen ist es so, dass die Personen häufig einen Unfall hatten oder auch einen Schlaganfall und die Fusiform Face Area, also der Bereich des Gehirns betroffen ist, der für die Gesichtswiedererkennung verantwortlich ist. Und diese Fusiform Face Area liegt im Occipitallappen. Und wird sie verletzt, können Patienten eben diese Symptome entwickeln. Gleichzeitig kann die Prosopagnosie auch erworben werden als Symptom von einer anderen Erkrankung, zum Beispiel bei Demenz oder auch bei Long-Covid. Ich hatte da kürzlich mit einer Medizinerin gesprochen, Dr. Martina Grüter, die schon seit 25 Jahren ungefähr an der Prosopagnosie forscht. Und sie hatte eben mir erzählt, dass das Thema jetzt auch häufig bei den Long-Covid-Patienten aufkommt.
Also was ganz Aktuelles.
Genau. Und neben dieser erworbenen Form gibt es halt auch die angeborene Form, zu der auch die Dr. Grüter seit vielen Jahren forscht. Und die Form ist halt erblich und wird vermutlich autosomal dominant vererbt. Das bedeutet, dass Betroffene auch meistens einen Elternteil haben, was ebenfalls betroffen ist und vielleicht auch noch gar nicht so wirklich wusste, dass es Prosopagnosie hat. Ist es auch so, dass die Aktivität in dieser Fusiform Face Area, also dem Bereich vom Gehirn, wo Gesichter erkannt werden, nicht so stark ausgeprägt ist. Letzten Endes ist also vieles aber auch noch relativ unbekannt.
Okay, und wie viele Leute sind davon betroffen?
Die Frau Dr. Grüter hat erforscht, dass etwa 2,5% der Menschen in Deutschland davon betroffen sein könnten. Das würde also darauf hinauslaufen, dass rund 2 Millionen Menschen hierzulande Prosopagnosie haben. Allerdings fallen diese Leute halt meistens nicht im Alltag auf, weil sie über die Jahre Mechanismen zur Kompensation entwickelt haben. Also hier ist natürlich besonders wichtig, dass man sich andere Merkmale an den Personen suchen muss, um sie zu erkennen, wenn man ein Problem damit hat, das Gesicht zu erkennen. Beispielsweise ist es so, dass Menschen mit Prosopagnosie sich vielleicht eher auf die Gangart von Personen fokussieren oder versuchen, sich zu merken, welchen Kleidungsstil sie haben. Sie können aber auch sich ganz spezifisch auf bestimmte Merkmale im Gesicht konzentrieren. Das bedeutet, sie können sich zum Beispiel merken, ach, mein Kollege hat sehr eng stehende Augenbrauen. Und das ist dann so ein bisschen wie Vokabellernen, stelle ich mir das vor. Mhm. Und außerdem ist es natürlich so, dass die Personen häufig in vielleicht unangenehme Situationen kommen, weil sie auf der Straße gegrüßt werden und nicht zurückgrüßen. Und da haben sich viele halt auch einfach angewöhnt, jeden freundlich zurückzugrüßen, der sie irgendwie nett anlächelt. Aber das Gegenteil ist natürlich auch der Fall. Also manche vertiefen sich vielleicht lieber in ihr Smartphone und schauen dafür niemanden auf der Straße in die Augen, damit diese peinliche Situation halt gar nicht auftritt. Mhm. Ein weiterer Kompensationsmechanismus, den viele Betroffene entwickeln, ist, dass sie sich für diese peinlichen Situationen auch schon konkrete Ausreden und Entschuldigungen zurechtgelegt haben. Beispielsweise hat mir Frau Dr. Grüter davon erzählt, dass sie mal eine Patientin hatte, die einfach im ganzen Ort rumerzählt hatte, dass sie halt nicht so gute Augen hat, nicht so gut sehen kann. Ihre Kinder haben das dann auch immer gesagt. Und das war dann ein bisschen so ihre Entschuldigung, warum sie halt auf der Straße die Nachbarn nicht so gut erkennen kann. Bisschen ungünstig ist dann halt, wenn man trotzdem natürlich Auto fährt, weil man ja eigentlich sehen kann. Aber da kann man halt einfach nur drauf hoffen, dass es nicht auffällt. Letzten Endes kommen aber die meisten Personen mit der angeborenen Form der Prosopagnosie relativ gut mit diesen Symptomen aus, meinte die Frau Dr. Grüter zu mir, weil es halt einfach eine angeborene Geschichte ist, an die man sich mit der Zeit gewöhnt. Ähnlich wie ja auch bei der Farbenblindheit zum Beispiel. Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende erstmal von mit unserem, damit sind wir jetzt auch am Ende von unserem ersten Syndrom angekommen, der Prosopagnosie, der in Anführungszeichen Gesichtsblindheit. Die Menschen kommen ja, wie ich gerade gesagt habe, relativ gut damit in ihrem Alltag zurecht. Anders stelle ich mir das allerdings bei unserem zweiten Syndrom vor, über das wir heute sprechen wollen, und zwar über das Capgras-Syndrom. Hier haben Betroffene ja nicht direkt Probleme damit, Gesichter zu erkennen. Es geht eher ein bisschen darum, dass sie delusioniert sind, oder Marco?
Richtig, genau. Das ist das erste Syndrom, was ich mitgebracht habe. Bei diesem Syndrom ist es ja nicht so, dass die Betroffenen keine Gesichter erkennen könnten. Das funktioniert bei ihnen eigentlich ganz normal gut. Nein, hier liegt die Störung woanders, nämlich bei der Verknüpfung zwischen Gesichtererkennung und emotionaler Reaktion auf bekannte Gesichter. Das kann zum Beispiel auftreten infolge einer Schädigung der rechten Großhirnhemisphäre nach einem Unfall zum Beispiel. Kurz gesagt ist es bei diesen Menschen so, dass sie zwar die Gesichter ihrer geliebten Menschen vollkommen fehlerfrei erkennen, dann jedoch tritt die Störung auf. Bei den Betroffenen bleibt die emotionale Reaktion auf das bekannte Gesicht aus. Also etwa, hey, das ist meine Mutter. Diese Emotion fehlt. Auf anatomischer Ebene bedeutet das im Prinzip, das visuelle Erkennen des Gesichts wird korrekt vom Auge an den visuellen Kortex weitergeleitet, von dort jedoch nicht zum limbischen System und zur Amygdala weitertransportiert. Dort ist also die Verbindung zwischen Kortex und Amygdala gestört oder unterbrochen. Auf dem Weg geht also diese emotionale Reaktion, hey, das ist meine Mutter, sozusagen einfach verloren.
Und woher weiß man genau, dass es diese emotionale Reaktion ist, die fehlt?
Das lässt sich messen. Wissenschaftler von der Universität Wales haben zum Beispiel den Hautwiderstand gemessen bei Probanden, die sich Gesichter von bekannten Personen anschauen sollten. Emotionen, die diese Gesichter auslösen, führen zu einer Veränderung des Hautwiderstands, und zwar über den Effekt auf das autonome Nervensystem. Darüber werden ja zum Beispiel auch Hautgefäße und Schweißdrüsen gesteuert. Und hier ist es so, steigt die Schweißproduktion, dann ändert sich auch der Hautwiderstand. Bei Betroffenen mit Capgras-Syndrom bleibt der Widerstand dagegen gleich, wenn sie sich Bilder von fremden Gesichtern oder von vertrauten Gesichtern anschauen. Im Umgang der Betroffenen, zum Beispiel mit ihrer Familie oder ihren Freunden, fehlt also die Gefühlstönung des visuellen Erkennens der Gesichter. Es fehlt also sozusagen an der emotionalen Untermalung. Es bleibt dann das Gefühl zurück, diese Person mir gegenüber sieht zwar exakt so aus wie mein Partner, meine Eltern, mein Kind oder eine andere nahestehende Person, aber irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist im Busch.
Wie gehen die Personen dann mit diesem Gefühl um?
Sie sind erstmal verunsichert und versuchen halt eine Erklärung für den Ausfall der Emotionen zu finden, wie wir alle das wahrscheinlich tun würden. Bei denen ist es im Prinzip so, ihre Augen sagen ihnen, das ist meine Mutter, aber sie spüren auch, es fühlt sich nicht so an, als wäre es meine Mutter. Und für diesen Widerspruch versucht der Verstand, einen Ausgleich zu schaffen, eine Erklärung zu finden. Und diese Erklärung ist eine Verkennung. Es gibt eine Verschwörung gegen mich. Hier sind fremde Mächte im Spiel. Sie sind sich sicher, dass diese Person da nicht ihre Mutter, ihr Vater, ihr Partner etc. ist, sondern dass die entführt wurden und durch einen Doppelgänger ersetzt wurden. Denn zu dieser fremden Person kann man ja logischerweise keine emotionale Verbindung spüren. Solche Rationalisierungsversuche spielen sich hauptsächlich in der linken Hirnhälfte ab und werden dann als unumstößliche Tatsache angesehen, wenn die Zensurfunktion der rechten Hirnhälfte ausfällt, eben zum Beispiel, weil dort eine Schädigung stattgefunden hat. Und das ist die Verschwörung. Irgendeine geheime Macht versucht, mich mit Agenten zu täuschen. Diese Person da sagt zwar, dass sie meine Partnerin ist, aber in Wirklichkeit ist sie eine Geheimagentin, die wirklich täuschend echt meiner Partnerin nachempfunden wurde, um mich in Sicherheit zu wiegen, aber in Wirklichkeit ist sie hier, um mich auszuspionieren, mich zu überwachen oder mich zu vergiften. So war das zum Beispiel bei Frau M., einer 54-Jährigen aus Paris, bei der im Jahr 1923 das Syndrom zum ersten Mal beschrieben wurde. Frau M. hatte Ende des 19. Jahrhunderts früh geheiratet, aber wie es damals so war, viele ihrer Kinder starben an Unterernährung oder Krankheiten. Und in der Zeit danach stellte ihr Mann fest, dass Frau M. nervöser als sonst schien. Bis auf einen exzessiven Kaffeegenuss sei ihr Umgang mit ihm bis dahin aber immer unauffällig gewesen, sagte er. Kurz darauf erklärt Frau M. ihrem Ehemann, er sei nicht ihr wirklicher Gatte, sondern ein Doppelgänger. Das Gleiche stellt die Dame nach und nach auch bei anderen Mietern im Haus, beim Hausmeister, bei ihren eigenen Kindern und schließlich sogar bei Fotos von sich selbst fest. Alles samt und sonders Duplikate. Im Juni 1918 geht Frau M. schließlich zum Kommissariat in Paris und meldet die Entführung mehrerer bekannter Personen in ihrer Umgebung. Die Entführten seien durch Doppelgänger ersetzt worden, berichtet Frau M., die beauftragt worden seien, sie zu vergiften. Einen Tag später wird sie in die psychiatrische Klinik Sainte-Anne in Paris eingewiesen. 5 Jahre später diagnostiziert der Psychiater Joseph Capgras bei ihr das nach ihm bekannte Syndrom.
Es ist also so, dass die vom Capgras-Syndrom betroffenen Personen in so einer Art Illusion gefangen sind, in der die ihnen nahestehenden Personen entführt und durch Doppelgänger ersetzt wurden. Und die wollen ihnen irgendwie schaden, denken sie auf jeden Fall.
Genau, das ist die Illusion. Der einzige Bestandteil dieses Syndroms, das nennt man auch monothematische Illusion. Deswegen ist auch noch ungeklärt, ob Capgras eben ein Syndrom ist oder nicht vielleicht doch eher ein Symptom, da ja ein Syndrom per Definition aus mehreren Krankheitszeichen besteht. Monothematische Illusionen gelten als besonders beständig. Die Betroffenen sind delusioniert, das hast du ja vorhin schon gesagt. Das heißt, sie halten vehement an ihrem Glauben an die Illusion fest, auch wenn sie mit Beweisen des Gegenteils konfrontiert werden. Aber ich meine, wie könnten sie auch nicht, denn sie sehen aus ihrer Perspektive die Illusion ja buchstäblich mit eigenen Augen. Monothematische Illusionen treten oft in Verbindung mit Demenzkrankheiten wie etwa Alzheimer oder auch nach Schlaganfällen, Hirnblutungen oder anderen Verletzungen des Gehirns auf. Sie sind oft begleitet von psychischen Erkrankungen, etwa Schizophrenie, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Isoliert tritt Capgras extrem selten auf. Die Betroffenen geben oft an, dass sie sich von den Doppelgängern verfolgt fühlen oder dass die Gesichter der Menschen um sie herum seltsam gemalt, wie eine Maske oder aus Wachs gegossen aussehen. Diese fremden Agenten, die ja in Wirklichkeit die Familie der oder die Freunde der Betroffenen sind, werden als Mächte des Bösen und als Bedrohung wahrgenommen, die entweder bekämpft werden müssen oder vor denen man sich schützen muss. Das geht in Extremfällen bis zu Gewalttaten und Tötungen der vermeintlichen Doppelgänger.
Wie sieht dann die Therapie bei diesen Patienten aus?
In den meisten Fällen über die Behandlung der Grunderkrankung. Ist diese unter Kontrolle, dann bessern sich in der Regel auch die Capgras-Syndrome. In einigen Fällen kann auch eine unterstützende Gesprächs- oder Verhaltenstherapie hilfreich sein.
Okay, jetzt haben wir am Anfang ein bisschen etwas über die Prosopagnosie gehört, die ja keine Krankheit ist und bei der auch folglich keine Therapie notwendig ist. Jetzt hatten wir über das Capgras-Syndrom gesprochen, was irgendwie nochmal eine Schippe drauf sitzt, würde ich fast sagen.
Richtig.
Und der umgekehrte Fall vom Capgras-Syndrom ist dann wiederum das Fregoli-Syndrom. Mhm. Darüber möchte ich mit Marco jetzt auch nochmal sprechen. Marco, kannst du nochmal erklären, worum es sich dabei genau handelt?
Ja, das ist das zweite Syndrom und auch hier hier gibt es wieder eine monothematische Illusion, die, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, im Prinzip eine Umkehr des Capgras-Syndroms ist. Und zwar ist die Illusion der Betroffenen hier nicht wie beim Capgras-Syndrom, dass man nahestehende Personen nicht mehr kennt, sondern sozusagen andersrum. Die Betroffenen sind wahnhaft davon überzeugt, dass völlig fremde Personen in Wahrheit verkleidete Bekannte sind. Also diese seltene psychische Störung tritt oft in Kombination mit einer Schizophrenie oder Depression auf. Es ist allerdings auch bekannt, dass das Syndrom im späten Stadium des Morbus Parkinson bei einer Levodopa-Behandlung aufgrund des Untergangs cholinerger Neuronen auftreten kann. Beschrieben wurden außerdem Fregoli-Syndrome nach Hirninfarkt und Typhus. Darüber hinaus können Trauma des rechten frontalen oder linken temporalen Parietallappens Ursachen für ein Fregoli-Syndrom sein. Das Syndrom tritt extrem selten isoliert auf. Häufig tritt es zum Beispiel zusammen mit dem Liebeswahn auf, was etwa Verhalten wie Stalking der vermeintlich verkleideten Person fördert. Man geht davon aus, dass die Ursache des Fregoli-Syndroms eine Form von Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens sein muss. Aufgrund der Hirnschädigung treten bei den Betroffenen positive Doubletten im visuellen Erinnerungsvermögen auf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Hirn der Betroffenen, weil es nicht in der Lage ist, sich visuell an die Information A zu erinnern, stattdessen auf die Information B zurückgreift und eine vermeintliche Gleichheit zwischen beiden Informationen herstellt, weil es von einer inhaltlichen Verbindung zwischen beiden Informationen ausgeht. Anders formuliert, das Hirn kann sich an das Aussehen von Gesicht A nicht erinnern und stellt stattdessen eine Gleichheit mit dem Gesicht B her, weil es meint, eine Ähnlichkeit entdeckt zu haben. Man nennt das ein Missidentifikationssyndrom. So eine inhaltliche Verbindung zwischen zwei Informationen wird vor allem dann häufig hergestellt, wenn es sich um eine sehr vertraute Umgebung handelt, also etwa das eigene Haus, die eigene Nachbarschaft, der eigene Ort.
Und wie genau äußert sich das Fregoli-Syndrom dann bei den Betroffenen?
Auch in einer Illusion wie beim Capgras-Syndrom. Das äußert sich dann zum Beispiel so, dass Betroffene meinen, im Supermarktkassierer zum Beispiel ihren Postboten wiederzuerkennen, auch wenn die beiden Personen sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Weil sich innerhalb der Illusion anscheinend die Menge der verfügbaren unterschiedlichen Gesichter reduziert hat, glauben die Betroffenen, dass verschiedene Rollen in Anführungsstrichen in ihrem Alltag von ein und derselben Person gespielt auch wieder in Anführungsstrichen werden. Soll heißen, die Betroffenen sind in einem paranoiden Wahn davon überzeugt, dass etwa der Postbote, um jetzt mal beim Beispiel von vorhin zu bleiben, nachdem er morgens die Post zugestellt hat, schnell hinter der nächsten Kurve sich die Postbotenverkleidung auszieht und in seine Supermarktkassiererverkleidung schlüpft, nur um dann im Supermarkt sozusagen auf die Betroffenen zu lauern. Und damit erklärt sich auch der Name des Fregoli-Syndroms. Dieser geht nämlich auf den italienischen Verwandlungskünstler und Schauspieler Leopoldo Fregoli zurück, der 1936 in Rom gestorben ist und als der berühmteste Schnellverwandlungskünstler seiner Zeit galt. Zum ersten Mal beschrieben wurde das Fregoli-Syndrom im Jahr 1927. Diese vermeintlichen Ähnlichkeiten zwischen den Gesichtern, das können ganz kleine Dinge sein, die die Betroffenen meinen wahrzunehmen, also etwa der Gang, die Kopfhaltung oder sogar die Ohrform.
Und was ist, wenn der Supermarktkassierer dann steif und fest aber behauptet, dass er nicht der Postbote in Verkleidung ist?
Naja, beim Fregoli-Syndrom handelt es sich ja genau wie beim Capgras-Syndrom um eine monothematische Illusion. Deshalb halten die Fregoli-Betroffenen eben wahnhaft an ihrer Illusion fest, auch wenn die gemeinte Person wiederholt behauptet, nicht die andere Person zu sein. Da die Betroffenen ja oft ohnehin an einem paranoiden Wahn leiden, stärkt das die Illusion und fördert den Glauben an eine organisierte Aktion einer fremden Macht. Die Folge können dann körperliche Übergriffe sein oder eben der Versuch, die verkleidete Person dazu zwingen zu wollen, sich zu offenbaren.
Gibt es für dieses Syndrom auch eine Behandlung? Behandelt man hier wieder die Grunderkrankung?
Nee, hier müssen Antipsychotika in Kombination mit einer Psychotherapie verwendet werden. Daneben kommen auch Antikonvulsiva und Antidepressiva zum Einsatz. Wenn sich das Syndrom mit anderen psychischen Störungen überlappt, dann bleiben oft nur Tranquilantien wie etwa Trifluoperazin übrig. Bei der Psychotherapie wird versucht, die Funktion der Illusion zu ergründen und diesen scheinbaren Widerspruch des Erlebten anders aufzulösen, als es eben die Rationalisierung der Illusion anbietet. In den Studien wird aber auch berichtet, dass der Versuch, Fregoli-Betroffene von ihrer Illusion zu kurieren, sehr frustran ist und dass manche Patienten als regelrecht therapieresistent bezeichnet werden müssen.
Ja, vielen Dank, Marco, für die vielen Informationen zum Fregoli-Syndrom und zum Capgras-Syndrom.
Ja, gerne.
Ich hoffe, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat dieses neue Format gefallen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Sie Feedback haben, dieses an info@ärztezeitung.de zu senden. Ja, vielen Dank, Marco, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir.
Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Ärztetag-Podcast wieder dabei zu haben. Tschüss.
Ciao.